Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Christen haben ihr Bürgerrecht im Himmel und ihr Wohnort ist das himmlische Jerusalem. Warum also sollte überhaupt irgendein Christ in besonderer Weise für den Frieden einer bestimmten irdischen Stadt beten? Weil genau das auch biblisch ist, wie Freddy Peter in der folgenden Lesung systematisch klar und überzeugend darlegt. Hören Sie heute die 10. Lesung der Brennpunktserie von Freddy Peter mit dem Thema Warum sollen Christen für Jerusalems Frieden beten?
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Stay.
Jerusalem ist ein Ort der Dankbarkeit. Die folgenden Verse aus Psalm 122 zeigen uns, dass Jerusalem ein Ort der Dankbarkeit ist. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Psalm 122, die Verse 3 bis 5. Die Eroberung Jerusalems. Jerusalem war zur Zeit Davids eine kompakte, in sich geschlossene Stadt. Die Häuser standen eng aneinander geschmiegt, erhaben und auf festem Felsen erbaut, war die Stadt sehr gut geschützt. Das heutige Jerusalem ist auf dem 10 bis 20 Meter hohen Schutt zerstörter Häuser aufgebaut. Das ursprüngliche Stadtbild lässt sich nur noch erahnen. Die früheren Einwohner Jerusalems, die Jebusiter, waren von der Uneinnehmbarkeit ihrer Stadt derart überzeugt, dass sie dem erfahrenen und äußerst erfolgreichen Kriegsherrn David hochmütig und sehr selbstbewusst zuriefen, in 2. Samuel 5, Vers 6, »Du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben.« Denn sie dachten, David kann nicht hier hereinkommen. Doch im Vertrauen auf seinen Gott gelang es David, die Stadt einzunehmen. Vielleicht dachte er in dieser Situation an Psalm 61, Vers 3, »Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist.« Dankbarkeit für empfangene Segnungen. Durch den späteren Einzug der Stiftshütte wurde Jerusalem zu dem von Gott auserwählten Ort, zum geistlichen Gemeinschaftszentrum. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Psalm 122, Vers 4. Die Stämme des Herrn besuchten Jerusalem nicht als religiöse Touristen, sondern als dankbare Anbeter. Dies war die gehorsame Umsetzung einer Anordnung Moses. So lesen wir in 5. Mose 16, die Verse 16 und 17. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, dem Passa, und am Fest der Wochen, Pfingsten, und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Das regelmäßige Pilgern nach Jerusalem war also ein Ausdruck der Dankbarkeit für die empfangenen Segnungen. Im tausendjährigen Reich werden nicht nur die 12 Stämme Israels nach Jerusalem hinaufziehen, sondern viele Völker dieser Welt. So lesen wir in Micha 4, Vers 1 und 2, »Doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein, und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Jerusalem wird zum Weltzentrum werden und viele werden dorthin reisen, um zu preisen den Namen des Herrn. Ja, Jerusalem ist ein Ort der Dankbarkeit. In Offenbarung 5, die Verse 8 bis 24 und anderen Stellen erkennen wir, dass die dankbare Anbetung Gottes und des Lammes das höchste Ziel des Menschen ist. Anbetung wird eine unserer Hauptbeschäftigungen in der Ewigkeit sein. Dankbarkeit für ewige Segnungen. Letztendlich sollten wir Gott nicht nur für das danken und anbeten, was er Zeitliches für uns tut, seine Liebe und Treue, mit der er täglich für uns sorgt, seine Gnade und Barmherzigkeit, mit der er uns führt, leitet, bewahrt und unsere Gebete erhört. Denn wenn dies unsere einzige Motivation ist, um ihn anzubeten, dann wird unsere Anbetung in Zeiten der Not, des Leids und der Anfechtung verstummen. Wir sollten Gott also viel mehr für das anbeten, was er in Jesus Ewiges für uns getan hat. Er hat sich selbst ganz hingegeben, um uns eine ewig gültige Erlösung zu schaffen und somit den Frieden mit Gott zu ermöglichen. Micha 7, Vers 18 sagt, »Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Dankbarkeit für den Herrn. Wir sollten Gott folglich vor allem dafür danken, was und wie er ist. In der Bibel finden wir unzählige Beispiele dafür. Psalm 106, Vers 1: Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich. Psalm 104, Vers 1: Lobet den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Psalm 103, Vers 8: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 25, Vers 8: Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. 5. Mose 32, Vers 4: Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. 2. Mose 15, Vers 11: Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Solch einem wunderbaren, mächtigen Gott gebührt alle Ehre und Anbetung, aller Lobpreis und Dank, denn er ist allgegenwärtig. Psalm 33, Vers 13 und 14. Er ist allmächtig. Matthäus 28, Vers 18. Psalm 135, Vers 6. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Römer 11, Vers 36. Er ist allwissend. Hebräer 4, Vers 13. Er ist allumfassend. Kolosser 1, 16 bis 17. Er ist allgenügsam. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Er ist eifernd. 5. Mose 4, Vers 24. Er ist erhaben. Psalm 99, Vers 2. Er ist groß. Psalm 95, Vers 3. Er ist stark. Jeremia 32, Vers 18. Er ist lebendig. Psalm 42, Vers 3. Er ist unveränderlich. Hebräer 13, Vers 8. Er ist ewig. Psalm 90, Vers 2 und 1. Timotheus 1, Vers 17. Er ist gerecht. 5. Mose 32, Vers 4. Er ist weise. Jesaja 11, Vers 2. Er ist heilig. 1. Samuel 2, Vers 2. Er ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Er ist zornig. Römer 1, Vers 18. Und er ist treu. 1. Korinther 1, Vers 9. Sind wir Gott schon mit einem Herzen voller Dankbarkeit für all seine wunderbaren Eigenschaften begegnet? Doppel-Jerusalem. Die dankbare Anbetung betrifft auch uns Gläubige des Neuen Bundes. Ist uns bewusst, dass wir, die an den Herrn Jesus Christus glauben, auch einmal nach Jerusalem gehen werden, um aus tiefster Dankbarkeit anzubeten? Das Wort Jerusalem auf Hebräisch, Jerushalayim, steht nämlich in einer besonderen grammatischen Form, dem sogenannten Dualplural. Im Gegensatz zur unpräzisen Pluralform, mit der sowohl 2 als auch 200 gemeint sein können, bezeichnet der Dual eine Zweizahl beschriebener Elemente. Dr. Abraham Meister weist diesbezüglich darauf hin: Der Dualplural Jerushalayim, Doppel-Jerusalem, erinnert uns an das irdische und das himmlische Jerusalem. Dieser Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn wir bedenken, dass sowohl das irdische als auch das himmlische Jerusalem in einzigartiger und unvergleichlicher Weise von Gott auserwählt, auf einen Felsen erbaut und dem Feind abgerungen wurden. Das himmlische Jerusalem, dieser Ort der Anbetung und Dankbarkeit, ist das Ziel eines jeden Christen. Hebräer 12, Vers 22 sagt: Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Somit ist unsere dankbare Anbetung hier und jetzt nur ein Vorgeschmack auf die Anbetung dort im himmlischen Jerusalem. Jerusalem ist der Ort des Gerichts. Nun gibt es einen Aspekt in unserem Text, der auf den ersten Blick nicht darauf hinzudeuten scheint, dass Jerusalem ein Ort der Dankbarkeit ist. Denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Psalm 122, Vers 5. Das Wort Gericht verbinden wir meist mit Anklage, Verurteilung und Strafe. Doch hier sind die Gerichtsthrone des Hauses David Grund zur Dankbarkeit. An diesen Gerichtsthronen, die damals an den Stadttoren platziert waren, wurde unter König David Recht geurteilt und im wahrsten Sinne des Wortes Recht gesprochen. Wie es jemand einmal sagte, Der von Gott gesalbte König gibt dem Gottesrecht, wie es seit Mose vorlag, die gottgewollte Richtung. In diesem Gericht wird das Gute belohnt und den Geringen, Waisen, Elenden und Armen Gerechtigkeit verschafft. Psalm 82, Vers 4. Die Throne des Hauses David haben jedoch darüber hinaus auch prophetischen Charakter. Sie weisen auf den Beginn des tausendjährigen Reiches und das Gericht in Jerusalem hin. So lesen wir in Matthäus 25, die Verse 31 bis 34. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Jerusalem muss Gegenstand unserer Gebete sein. Die letzten vier Verse beinhalten schlussendlich die Aufforderung, für den Frieden Jerusalems zu beten. So lesen wir in den Versen 6 bis 9: Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Gebetsverheißung. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Gebetsinhalt. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich: Friede sei in dir. Gebetsmotiv Gemeinschaft. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Gebetsmotiv Liebe zum Herrn. Nun fragt sich vielleicht der eine oder die andere: Warum sollen wir überhaupt für etwas beten, das sowieso schon im Plan Gottes feststeht? Durch Gebet geschieht all das in dieser Welt, was Gott wirken will. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, sind alles Dinge, die mit menschlichen Mitteln, mit menschlichem Verstand, mit menschlichen Methoden, mit menschlicher Kraft nicht zu wirken sind. Es sind Unmöglichkeiten. Gebet ist das von Gott verordnete Mittel, durch welches das Unmögliche geschieht, dass Gottes Werk geschehe auf Erden wie im Himmel. Ein flüchtiger Blick in die Geschichte Jerusalems genügt bereits, um zu sehen, wie dringend nötig dieses Gebet ist. Der amerikanische Historiker und Archäologe Eric Klein sagte: Keine andere Stadt wurde in ihrer Geschichte so bitter umkämpft wie Jerusalem. Er belegte diese Aussage mit dem Hinweis, dass es mindestens 118 verschiedene Konflikte in und um Jerusalem während der letzten vier Jahrtausende gegeben hat. Er berechnete weiter, dass Jerusalem mindestens zweimal komplett zerstört, 23 Mal belagert, 44 Mal erobert und 52 Mal angegriffen wurde. Die Aufforderung, für den Frieden Jerusalems zu beten, hat eine wunderbare, in diesem Zusammenhang jedoch häufig unbeachtete Parallele im Neuen Testament. Wie lehrte der Herr Jesus seine Jünger beten? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Matthäus 6, Vers 10. Es wird erst Friede in Jerusalem einkehren, wenn der Friedefürst, Jesaja 9, Vers 5, in diese Stadt eingezogen ist. Dies wird am Ende der Endzeit geschehen. Wir lesen in Sacharja 14, die Verse 4 bis 5. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Dann wird der Herr mein Gott kommen und alle Heiligen mit dir. Sacharja 14, die Verse 4 bis 5. Dieses Ereignis wird nicht nur Jerusalem Frieden bringen, sondern der ganzen Welt. Dann wird es keine Mauern und keine Waffen mehr geben, weil der altböse Völkerdurcheinanderbringer Satan für 1000 Jahre gebunden sein wird. Fazit: Es geht nicht um geopolitischen zivilen Frieden oder den Sieg über die Palästinenser und die umliegenden arabischen Völker. Es geht darum, ungehindert den Herrn aller Herren, den lebendigen Gott Israels, anzubeten, zu loben und zu preisen. Es geht letztlich also nicht um die Liebe zu einer Stadt, sondern um die Liebe zum Herrn. Wenn wir das außer Acht lassen, besteht die Gefahr, dass wir in Sentimentalitäten verfallen, blind für die Realität werden oder an Gottes Willen vorbeidenken und vorbeihandeln. Genau dies könnte auch bei einer zu oberflächlichen Betrachtung von Psalm 122 geschehen. Hier ist kein Jerusalem-Folklorismus und schon gar kein Jerusalem-Fanatismus angesagt. Es geht letztendlich nicht um Jerusalem um seiner selbst willen, sondern um des lebendigen Gottes willen. Jesus selbst bestätigte diese Wahrheit, als er über das Gemeindezeitalter prophezeite: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Johannes 4, die Verse 21 bis 23. Das Beste, was uns passieren kann, ist nicht äußerer Friede, körperliches Wohlergehen oder materieller Wohlstand. Nein, das Beste ist der Friede mit Gott durch die ungetrübte und herzliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Als Wallfahrer ins himmlische Jerusalem sollten wir also folgendermaßen für den Frieden des irdischen Jerusalems beten. Herr Jesus, erfülle dein prophetisches Wort, komme bald zur Rettung und Befreiung deines Volkes nach Jerusalem. Bring du dieser Stadt den lang ersehnten Frieden durch deine Gegenwart. Maranatha, komme bald, Herr Jesus.
Schöne Frosche, Wäsche, Lohn.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die 10. Lesung der Brennpunktserie von Freddy Peter mit dem Thema »Warum sollen Christen für Jerusalems Frieden beten?«
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.